Also für mich ist das Schlagwort eigentlich Vernetzung. Alleine kann man nichts bewirken, man braucht einfach Hilfe.
Und dass aber eigentlich Kreativität was ist, was total fächerübergreifend wirksam wird. Deswegen wünsche ich mir da viel mehr Interdisziplinarität und Transdisziplinarität und Kollaboration zwischen allen, die irgendwie für Bildung brennen.
Kreativpotenziale.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hörbar, dem Podcast der Arbeitsstelle Kulturelle Bildung NRW, der Kreativpotenziale hörbar macht. Heute sind wir in der Ruhr-Universität Bochum im Lehr- und Forschungsbereich Sportpädagogik und Didaktik zu Gast. In dieser Folge treffen wir Constanze Schulte, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Frau Professor Doktorin Antje Klinge und Dennis Neubert, Lehrer an der Gesamtschule Horst in Gelsenkirchen und Absolvent des Hochschulzertifikats Kulturelle Bildung an der RUB Bochum. Was es für Kinder und Jugendliche bedeuten kann, wenn ihre LehrerInnen in kultureller Bildung qualifiziert sind, darum geht es unter anderem in dem heutigen Beitrag. Hallo erstmal nochmal ihr beiden. Ich freue mich total, dass wir hier zusammenkommen können. Kennt ihr euch eigentlich? Ich kenne euch, bei euch beiden bin ich mir gar nicht so sicher.
Tatsächlich in meinem Enden hier an der Sportfakultät und durch den Schnitt der kulturellen Bildung sind wir uns dann doch ein, zwei Mal über den Weg gelaufen. Und es war, glaube ich, dann so dein Anfang hier, wo du gestartet bist.
Genau, ich bin quasi eingestiegen. Wir haben eben festgestellt, innerhalb eines Workshops, an dem du teilgenommen hast, den ich damals wissenschaftlich begleitet habe, da haben wir uns tatsächlich gesehen. Das war mir aber so ein bisschen entfallen, bis du jetzt vorhin wieder hier im Flur standest und ich dachte, ach guck mal, den kenne ich ja doch. Ja, und dann ging das Gespräch auch schon direkt los eigentlich. Ja.
Wie ist das jetzt für dich, hier wieder an der Hochschule zu sein, Dennis?
Ich habe mich mega gefreut, weil ich doch viel Zeit hier verbracht habe. Gerade die Sportuni in Bochum mir super viel gegeben hat, weil es einfach mega familiär hier ist, man mit jedem tolle Gespräche hat und immer wieder woanders hingeschickt wurde und sich weiterentwickeln konnte. Und da habe ich halt auch kulturelle Bildung für mich entdeckt, weil tatsächlich in meiner Vita, in meiner Schullaufbahn, habe ich nie an so etwas teilgenommen. Da Bochum das erste Mal war, wo ich von zu Hause weg war, habe ich immer noch das Gefühl, wenn ich hier hinkomme, ist meine Heimat und mich direkt wohlgefühlt und war in der Küche, habe die Frau Klinge noch mal wieder gesehen, man konnte sich austauschen und ja, ich bin einfach glücklich, mal wieder hier zu sein.
Genau, das war ja so ein bisschen das Ding, dass mir dein Name unbekannt vorkam, weil ich nur in Seminaren gedacht habe. Also ich habe nur an Leute gedacht, die ich jetzt im Rahmen des Zertifikats und im Rahmen des Grundlagenseminars Kulturelle Bildung begleitet habe. Und da kamst du nicht vor, weil du das eben noch bei Antje absolviert hast. Und dann habe ich es nämlich erst im Folgejahr, nachdem du weg warst, von Antje so peu à peu dieses Seminar übernommen und dann damit auch schrittweise das ganze Zertifikat.
Ja. An der Begegnung von euch beiden finde ich heute so spannend, weil wir hier zwei unterschiedliche Perspektiven sitzen haben. Einmal die aus der Lehre haben wir hier mit dir, Constanze, und mit dir, Dennis, als nun aktiver Lehrer, aber ein Lehrer, der im Rahmen des Hochschulzertifikats ja die Ausbildung rund um kulturelle Bildung auch genossen hat und das nun aktiv in seine Schule mit einbringt. Was ist das Besondere an dem Zertifikat kulturelle Bildung? Wie charakterisierst du das, Constanze?
Also ich würde sagen, das Herzstück ist ein Praktikum und ein Modul, in dem es auch einen Praxiskurs gibt und eben das Grundlagenseminar Kulturelle Bildung, das auch mit Theorien und Diskursen arbeitet, aber je nachdem auch mit Kooperationen, sodass auch da immer so ein bisschen Praxisluft schon geschnuppert werden kann. Und es geht vor allem darum, ein bisschen den Blick zu weiten für das, wie Lernen passieren kann, wie man Zugänge gestalten kann, also so ein Blick über den eigenen Horizont hinaus, den die meisten, die ins Seminar kommen und zum Beispiel Lehramt studieren, dann als hoffentlich fruchtbar mitnehmen in die eigene Lehrpraxis. Und wenn dann sogar noch sowas dabei rauskommt, dass sozusagen in Anführungszeichen nicht nur für den eigenen individuellen Unterricht methodisch da was übernommen wird, sondern man sogar auf die strukturelle Ebene geht und im Sinne von Schulentwicklung, kultureller Schulentwicklung, da ein Feuer entfacht wird und man wirklich an der Art und Weise, wie wir Schule denken und gestalten, was verändern möchte, wie das jetzt bei Dennis der Fall ist, dann ist das so ein bisschen das Nonplusultra, was, glaube ich, aus diesem Zertifikat erwachsen kann.
Wie habe ich mir das jetzt ganz konkret vorzustellen, Dennis? Du hast dann hier gesessen im Hörsaal und hast was über kulturelle Bildung gelernt. Ist das so platt richtig?
Nö. Also Unterschied ist nochmal, dass nicht über eine Vorlesung kommt, und sondern in kleinerem Rahmen ist, im Seminar. Ich bis dahin eigentlich auch nichts von kultureller Bildung wusste und habe ein Seminar bei Antje gewählt, weil ich die Art und Weise, wie sie etwas vermittelt, sehr interessant und für mich einfach spannend fand. Und da ging es dann um kulturelle Bildung. Mein Einstieg war also dann da theoretisch. Und innerhalb dieses theoretischen Seminars haben wir dann eine Schule besucht, eine Kulturschule in Minden. Und die hat erstmal mal gezeigt, was ist denn eigentlich alles möglich und wie kann Schule anders sein? Das heißt also, das, was wir theoretisch vorher uns überlegt haben, hat man dann an der Schule gesehen, dass das wirklich ganz anders sein kann. Und dann der Part, wo man dann wirklich praktisch nochmal arbeitet. Chance Tanz haben wir damals gearbeitet und mit Theater Total. Und wir dann als Studierenden dabei. Und da mit Schülern, mit einer Gesamtschule aus Bochum, Langendreher. Diese drei Aspekte für mich zusammen, die haben dann in mir ein Feuer wecken lassen, weil ich gesehen habe, wie die Schüler auf das reagieren und wie die ihre Größe verändern. Da war ein super schönes Beispiel von einem kleinen Jungen, der sich eigentlich immer zurückgehalten hat. Und der hat nachher bei unserer Vorführung der Bühne den Vortrag am Anfang gehalten. Und die Mama hat nachher gesagt, ich wusste gar nicht, dass der vor so vielen Leuten reden kann. Der redet sonst nicht. Und das zeigt halt ganz viel. Und dieses Spektrum von dem theoretischen Einstieg über zu sehen, es gibt Schulen, die anders denken, bis dahin zu sehen, was macht das mit Kindern, hat für mich das Feuer entweckt, Schule muss sich ändern. Und wie Schule jetzt läuft, ein Alltag voller Hetze, voller Regeln, voller Strukturvorgabe. Schüler dürfen nicht mitentscheiden. Es ist vom Lehrer nur Stress, der Schüler hat nur Stress, den gibt's nicht. Und dieses Seminar, diese Qualifikation, hat mir einen Schlüssel gegeben für ein Feld, was ich betreten kann, was frei ist und wo alles möglich ist, wo ich als Lehrer interagieren kann mit Schülern und ich als Lehrer eine Persönlichkeitsentwicklung habe und mit glänzenden, glücklichen Augen rausgehe, wie der Schüler selbst auch.
Also bei mir springt auch total der Funke über, wenn ich das jetzt so höre. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das so aus dem Mund eines Ehemaligen jetzt hörst, Konstanze?
Ja, mir geht natürlich auch das Herz auf, wenn man das also so ein bisschen platt sagen möchte. Aber gerade was du sagtest mit, dass man selber auch die glänzenden Augen hat, das kann ich sozusagen auch auf der Ebene der akademischen Lehre nochmal bestätigen. Weil auch dieses Seminar, solange ich das jetzt auch schon unterrichte, immer wieder die Möglichkeit geboten hat zu neuen Kooperationen. Wir arbeiten auch jetzt wieder mit einer Gesamtschule hier in Bochum zusammen, sodass die Studierenden, mit denen ich jetzt theoretisch ein bisschen was erarbeite, aber auch schon immer methodisch und in die Reflexion gehe, die sind aber dazu angehalten, dann am Ende des Semesters was zu entwickeln, was sie selber dann schon mit Schülerinnen und Schülern umsetzen, also da schon in die Praxis wirklich gehen. Ja, das so mitzubegleiten einerseits, zu sehen, wie sich die Studierenden dann vielleicht auch weiterentwickeln. Manche studieren ja auch gar nicht Lehramt, aber durch diese Erfahrung kommen sie auf einmal auf den Trichter, dass das ihnen doch auch ganz zusagt eigentlich. Das ist dann irgendwie was Schönes mitzuerleben und auch für mich als Lehrende. Also das kommt, glaube ich, nicht so oft vor, dass man das gleiche Seminar so häufig gibt und inhaltlich aber immer wieder so anders gestalten kann und selber immer wieder neue Dinge damit erleben kann, sodass man da eben wirklich auch selber bereichert rausgeht und nicht denkt, oh, jetzt mache ich schon wieder zum 10. Mal XY und habe die gleichen PowerPoint-Folien dafür. Ja, also es bewegt auch oder lässt auch die Lehrenden in Bewegung bleiben. So.
Also du hast praktisch erlebt, was es mit Kindern machen kann, wenn sie kulturelle Bildung erfahren. Und das hat bei dir das Feuer entfacht. Praxisbeispiele höre ich jetzt so als Schlüssel heraus aus der universitären Lehre. Was sind für dich andere Schlüssel, Konstanze, wo du sagst, das ist mir besonders wichtig jetzt in der Vermittlung von kultureller Bildung aus der universitären Lehre jetzt gesprochen?
Moment, da muss ich kurz nachdenken.
Dann fülle ich die Lücke ganz kurz, weil Ich komme natürlich aus mit meinen Fächern Sport und Erdkunde, auch aus Sport, aus einem Fach, was sehr praxisbelegt ist. Das Besondere an der kulturellen Bildung ist aber auch schon in der Lehre, dass egal welche Stunde du im Seminarraum hast, du immer Teile hattest, die praktisch belegt sind. Ob es kleine Übungen sind, die der Studierende macht mit den anderen und wo man dann die anderen auf einmal dazu kriegt, was zu machen, was sie eigentlich gar nicht hätten machen wollen und danach herausgehen mit einem Lächeln und sagen, boah, das war ja schon eine coole Sache. Oder diese Dinge, die füllen das schon in diesen Kursen. Und das ist ja auch das, was kulturelle Bildung ausmacht. Erfahrungen sammeln, Erfahrungen teilen und ja auch Erfahrungen im Nachgang wertschätzen und reflektieren können.
Ja, das ist wunderbar formuliert. Also dem kann ich mich jetzt eigentlich nur anschließen, ne? Dass das Seminar immer so ausgerichtet ist, dass man vor allem über das eigene Erleben, was man schon in seiner Biografie gehabt hat, was man besprechen kann im Seminar durch bestimmte Übungen, aber auch durch das, was wir im Seminar machen, etwas erlebt, was dann wieder reflektiert werden kann und besprochen werden kann, woraus dann hoffentlich Erkenntnisse entstehen. Also es ist sehr viel mehr als, wir lesen jetzt theoretische Texte oder dieser Klassiker, wir versammeln uns in der ersten Sitzung der Vorlesungszeit und dann kriegt jeder ein Referat und dann sehen wir uns wieder, wenn jeder sein Referat halten muss. Sondern es ist sozusagen ein sehr viel, ich würde sagen, persönlicherer Raum, der da eröffnet wird, was auch erstmal befremdlich sein kann. Also an der Sportfakultät sind wir es ja immerhin schon gewöhnt, uns zu duzen. Das ist dann für viele, die nicht hier vom Sport kommen. Also das Seminar zeichnet sich auch dadurch aus, dass es interdisziplinär offen ist. Das heißt, hier sitzen auch mal Leute drin aus der Theaterwissenschaft, aus der Medienwissenschaft, die auch gar nicht Lehramt studieren. Für die ist dann dieses Du schon mitunter ungewöhnlich, was an der Sportfakultät immerhin noch normal ist. Und wenn es dann aber jetzt noch darum geht, ich soll irgendwie was von mir selber erzählen oder von einer eigenen Lernerfahrung oder ähnliches. Also ich versuche ganz oft, das, was wir in den Theorietexten so haben, eben an ein eigenes Erlebnis zu knüpfen und dazu einzuladen, darüber erstmal zu sprechen und darüber eine Idee zu kriegen, ach, das ist gemeint mit ästhetischer Erfahrung. Wann habe ich das denn selber mal gehabt? Wie kann ich das denn wohl jemand anderem ermöglichen? Also sei es jetzt meinen Kommilitonen oder dann eben jetzt in einem Projekt, wie wir es jetzt haben werden, anderen Schülerinnen und Schülern. Da muss man erstmal hinkommen, dass so ein persönlicher Raum an Uni auf einmal sein darf, weil das für viele ganz ungewöhnlich ist, weil wir auch hier ja im Grunde so ein bisschen diese Verschulung haben. Ne, was muss ich machen? Meine Credit Points und dann arbeite ich das irgendwie ab. Und dass hier irgendwas passieren soll, was mit mir persönlich zu tun hat oder mich womöglich noch weiterentwickelt, das kann auch erstmal ein bisschen Befremden hervorrufen. Und im Idealfall gelingt es aber, das dann im Laufe des Seminars ins Positive zu wenden. So.
Und dann hast du das Hochschulzertifikat abgeschlossen, bist dann in die Schule gegangen. Und was sind zum Beispiel Erfahrungen gewesen, die du hier machen durftest, von denen du bis heute vielleicht sogar noch in deiner Schulpraxis zehrst?
Ja, wenn die Schule mir die Zeit dafür lässt, was davon zu machen, glaube ich, dass da viel in die Persönlichkeit selbst übergegangen ist. Dass man also Dinge, die man erfahren hat, die man wertgeschätzt hat, natürlich auch irgendwie anderen weitergeben möchte. Beste Beispiel für mich ist, ich habe das erste Mal eine Klassenleitung übernommen, habe nach den Sommerferien, die Schüler kennen mich nicht, ich kenne die Schüler nicht und habe überlegt, wie kann ich denn starten? Und da sind meine Gedanken natürlich viel in Dinge gegangen und Übungen, die man in der kulturellen Bildung oder in einem Seminar gemacht hat, um sich auf eine andere Art und Weise kennenzulernen und direkt eine Beziehung aufbauen zu können. Und natürlich sind davon einige Dinge absolut in die Hose gegangen, was aber auch einfach dazugehört. Und andere Dinge haben funktioniert. Und ich bin der Meinung, ganz viel geht es darum, die kleinen Übungen, die man im Theater, im Tanz, mit dem Körper, mit auch mal Stille hat, mit reinzunehmen. Und die dürfen auch scheitern. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die auch scheitern, weil es gibt nicht die Übung. Wir hatten vorhin über eine Übung gesprochen, man muss sich 1,5 Minuten in die Augen gucken und darf nicht reden und darf nicht weggucken. Und das haben wir im Zack-Seminar damals bei einem Theaterpädagogen gemacht. Und wir haben es 2-mal gemacht und es ist unfassbar, was alles passiert in deinem Kopf in diesen 1,5 Minuten. Aber für den einen oder anderen ist das gar nichts. Und der braucht wieder eine andere Übung. Und jetzt haben wir da aber 30 Schüler sitzen, wo ich sicherlich nicht alle mitkriegen kann, mit jeder Übung. Aber ich finde irgendwann heraus, welche davon könnten passen. Und Wenn man das dann jetzt in meiner neuen Funktion hinkriegt, indem man Schüler mit einlädt, Projekte zu entwickeln, wo sich vielleicht eine Schulidentität wieder entwickelt und Schule nicht mehr nur Hass ist und ein Muss ist, sondern auch ich will und ich freue. Das wäre natürlich toll, wenn man das irgendwann hinkriegen kann.
Das klingt ganz stark danach, aus der Komfortzone auch herauszugehen. Also klingt auch nach richtig Arbeit, muss ich sagen, mit Sachen konfrontiert zu werden, die erstmal ungewohnt sind und ja, die sich vielleicht auch manchmal erstmal gar nicht so gut anfühlen. Hast du so ein Beispiel aus deiner Lehre, Constanze, wo du sagst, ja, da gab es Grenzerfahrungen?
Ja, ich glaube, das ist eines der größten Missverständnisse gegenüber kultureller Bildung, dass man annimmt, das ist dieses Heititai, was man so nach dem Unterricht, der anstrengend ist, macht man noch so ein bisschen Tanz oder Theater und das ist ja alles ganz locker flockig. Also ne, wie viel das eben mit inneren Widerständen zu tun haben kann oder auch mit Disziplin oder auch allein einfach mit Zeitaufwand. Ne? Also bis wenn man wirklich auf eine Aufführung oder so hinarbeitet, wird da glaube ich ganz oft nicht gesehen. Und ja, ich habe tatsächlich ein ganz tolles Beispiel. Da hatten wir eine Kooperation auch mit unserem Seminar, mit der Bauhaus-Universität in Weimar, mit einem Studiengang, der nennt sich Public Art and New Artistic Strategies. Also die Studierenden, das ist ein internationaler Masterstudiengang, künstlerisch ausgerichtet. Also die Leute machen nichts anderes, als sich mit Kunst im öffentlichen Raum auseinanderzusetzen. Und wir kamen da jetzt hin mit Bochumer Studierenden, ein paar aus dem Sport, aber auch Lehramt, Medienwissenschaft. Unser ganzer Aufenthalt dort war darauf ausgelegt, auch mit Körper zu arbeiten im öffentlichen Raum. Es gab eine Übung, bei der wir rückwärts durch Weimar gelaufen sind. Die einzige Anweisung war, wir laufen jetzt hier die gleiche Strecke, die wir eben vorwärts gelaufen sind, laufen wir jetzt rückwärts.
Also ich kenne Weimar noch nicht mal vorwärts leider. Rückwärts stelle ich es mir noch herausfordernder vor.
Genau, aber es ist an sich halt eine kleine, nette Stadt. Also man ist durch den Park gelaufen, über einen großen Platz und war dann in einer Fußgängerzone. Also es war jetzt niemand durch Verkehr gefährdet oder ähnliches. Und im Anschluss haben wir natürlich diese Erfahrung in der Gruppe reflektiert. Und da wurde es dann hochgradig spannend, weil sich herausstellte, dass die gesamte Bochumer Gruppe das total furchtbar fand und unangenehm und sich als störend empfunden hat und irgendwie Angst hatte, Leute zu belästigen mit ihrem Rückwärtsgehen und irgendwie, und was denken die Leute eigentlich von mir, mit solchen Gedankengängen beschäftigt waren, während die Leute aus diesem künstlerischen Studiengang tatsächlich eher auf ihre eigene Wahrnehmung geachtet haben. Ne? Also ich kenne hier den Weg eigentlich in- und auswendig, ich wohne ja hier in Weimar, aber jetzt habe ich Architektur und dieses und jenes nochmal neu aus einem anderen Blickwinkel gesehen. Und so. Und alleine schon dieser Unterschied war dann für beide Seiten ein totales Aha-Erlebnis. Ne, wie anders tickst du denn? Wie anders ist denn deine Wahrnehmung? Hä, warum interessiert dich denn, was andere Leute denken? So, ne, also da wurde auf einmal ganz viel virulent. Und dann hat sich das nochmal potenziert, wirklich in so eine Diskussion darum, wer bestimmt denn, wie man sich im öffentlichen Raum eigentlich verhalten darf oder soll? Was sind eigentlich die Normen, die uns kulturell prägen? Was ist Habitus? Also dann war man direkt auch in so einer Diskussion um Machtverhältnisse und Privilegien und so. Ne? Du wirst jetzt komisch angeguckt, weil du mal rückwärts läufst. Ja, andere Leute werden komisch angeguckt, auch wenn sie vorwärts laufen, weil sie nicht der Norm entsprechen, aus welchen Gründen auch immer. Und also da würde ich sagen, das war wirklich ein Musterexemplar dafür, dass aus so einem unangenehmen Erlebnis, also jetzt für die Bochumer Studierenden, ein total wertvolles Aha-Erlebnis wurde mit so einer an sich total simplen Methode. Man läuft halt mal rückwärts. So. Und wie viel das eben an Wahrnehmung und so schon verschieben kann, vor allem dann eben mit der Reflexion im Anschluss, wurde da total offensichtlich. Und ich glaube, darum geht es mir so ein bisschen grundsätzlich. Das ist jetzt so ein total super krasses Beispiel, wo das wirklich wie Schuppen von den Augen und sehr massiv offenbar wurde. Aber im Grunde geht es ja bei kultureller Bildung genau darum, also zu erkennen, ich bin so und so geprägt, also über mein eigenes so geworden sein ins Nachdenken zu kommen und mich mal zu fragen, ach so, warum nehme ich das eigentlich so wahr und warum mag ich eigentlich das und das nicht? Welches sind die kulturellen Muster und Normen und Prägungen, die in mir weiterwirken? Und wenn ich das so wahrnehme, dann kann ich vielleicht auch erkennen, dass ich das auch verändern kann und dass Kultur was Gestaltbares ist, ne, woran ich teilhaben kann, was ich verändern kann. Und diese Selbstwirksamkeit auch irgendwie zu herauszukitzeln oder erfahrbar zu machen, das wäre für mich auch immer Ziel kultureller Bildung. Und ich hoffe, dass das an der einen oder anderen Stelle im Seminar dann eben auch schon erlebbar wird.
Ich glaube, das ist auch genau das, was man mit diesem, wir haben beide vorhin schon mal drüber gesprochen, den Raum geben. Den Raum geben, das zu tun, mich anders als der Norm zu verhalten und zu entdecken, was macht das mit mir. Deswegen habe ich vorhin auch davon gesprochen, ich habe ein Handwerkzeug bekommen, nämlich einen Schlüssel, wo ich überhaupt so einen Raum öffnen kann. Und dass man dann in dem Raum, da ist wirklich alles möglich, da kann alles passieren. Und es ist natürlich ganz wichtig, dass man auch über das Erlebte spricht. Wenn man das nämlich nicht tut, sondern da gar nicht drüber spricht mit jemandem, dass ich dieses Gefühl da hatte und dann wieder rausgehe aus dem Raum, dann ist es nichts, was sackt und bleibt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass diese Erfahrung auch verbalisiert oder künstlerisch gemalt werden oder dass da auf jeden Fall was mit passiert und das nicht über Evaluationsbögen gibt mit Ankreuzen, sondern auf die Art und Weise, wie das dann der Gruppe oder der Person auch passend ist.
Also nicht, dass das missverstanden wird, als dass man das verbalisieren können muss im Sinne von, dass man es total gut schon in Worte fassen kann, ne? Weil ich würde sagen, vieles, was man erlebt, was einen ja auch richtig tief berührt, erschüttert, irritiert, das kann man vielleicht erstmal gar nicht so genau fassen, aber dass man den Raum hat, diese Irritation überhaupt zu äußern und in den Raum zu stellen und dann von den anderen zu hören, wie das bei denen gewesen ist und daran dann was zu verstehen, das ist, glaube ich, total wichtig. Also wie du sagst, eine Erfahrung, die einfach so total schön ist, das kann man vielleicht auch mal einfach auf sich wirken lassen. Aber gerade so bei den Sachen, wo es irgendwie darum geht, sich an einem Widerstand auch abzuarbeiten und das, solche Widerstände bietet Kunst oder die künstlerische Praxis ja ganz viel, dass man da auch drüber sprechen muss oder es irgendwie in Ausdruck wieder bringen muss, das ist total relevant.
Ja, weil das ist ja so wichtig, dass bei der kulturellen Bildung alles, was wir machen, das hat immer irgendwo unser Körper irgendwie einen Einfluss drauf. Ob ich jetzt etwas male, ob ich mich bewege oder so, der Körper ist immer involviert. Und dann aber den Kindern zu zeigen, das mal zu erzählen, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe, ist ja super schwer. Das heißt, am Anfang von so einem Projekt kann das gar nicht funktionieren. Man kann dann, boah, jetzt, der hat jetzt aber was Tolles erzählt. Sondern das ist ja auch ein Lerneffekt, dass ich erstmal irgendwie ausdrücken kann, was ist denn gerade mit mir passiert und warum habe ich mich komisch gefühlt und warum ist das beim nächsten Mal auf einmal ein tolles Gefühl. Und das ist jetzt ja ganz anders geworden. Aber ich muss halt den Raum geben. Und wenn ich den Raum nicht gebe und sage, ich mache jetzt ein tolles kulturelles Projekt, wir tanzen und ich komme jetzt dahin und ich sage jetzt, du tanzt jetzt den Schritt und dann sind wir wieder genau wie in der Schule, es wird wieder alles vorgegeben. Und dann brauchen wir das Projekt nicht als kulturelles Bildungsprojekt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und deshalb ist das im Zertifikat so wichtig, dass die Studierenden erfahren. Und zwar in jeder Stunde und mit Haut und Haaren und mit guten und schlechten Erfahrungen und selbst erzählen zu können, weil nur dann merke ich, den Raum brauche ich und den Raum muss ich geben.
Und ganz wichtig auch, was du sagst, ne, dass diesen Raum zu geben erfordert eben auch von denen, die es anleiten, also jetzt sowohl im Seminarkontext als auch in der Schule oder in der freien Szene, dieses Aushalten können von auch einer eigenen Unsicherheit. Ich habe natürlich, mache ich bestimmte Methoden aus bestimmten Gründen und habe da mein Konzept etc. pp. Aber was am Ende bei rauskommt, da diese Offenheit zu bewahren, dass das jedes Mal anders ist und anders sein kann, das ist eben auch dann die Fähigkeit von denen, die es anleiten. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied zu diesem Ansatz von, ich erziehe jetzt was oder ich vermittle hier was und ich tue das oben rein und dann weiß ich, das kommt unten raus. Das bietet kulturelle Bildung halt nicht, sondern es ist dieser offene Prozess, in den sich beide Seiten gemeinsam begeben. So.
Und was da alles möglich sein kann, wenn ein Lehrer erfährt, dass man auch einen Unterricht offen gestalten kann.
Du bist nicht nur Lehrer, Dennis, sondern du bist auch kulturbeauftragter Lehrer. Wie zeichnet sich das in deinem Alltag aus?
Ja, tatsächlich starte ich da jetzt ganz neu. Im nächsten Schuljahr wird die Stelle neu ausgeschrieben und bekomme ich die ja auch hoffentlich. Und jetzt heißt es ja erstmal irgendwie was entwickeln. Das heißt, überhaupt erstmal zu überlegen, womit kann man ansetzen? Bin jemand, der vor Kreativität oder Ideen sprudelt und erstmal irgendwie gucken muss, wie kann ich das filtern und wie kann ich da hingehen und was ist sinnvoll, was zu machen? Und ich habe mich jetzt tatsächlich entschieden, zwei Projekte zu starten und bin jetzt seit einer Woche mega glücklich, weil die beiden Förderanträge angenommen worden. Das heißt, ich muss auch irgendwie Geld her. Das heißt, man muss Förderanträge stellen, da schon eine Idee haben, wie etwas passiert, weil sonst bekommt man das Geld natürlich auch nicht. Und jetzt geht es in die heiße Phase zu planen. Aber ohne Schüler kann ich auch kein Projekt umsetzen. Das heißt, wie kriege ich denn jetzt erstmal das sichtbar gemacht, dass das ist, und wie kriege ich die Schüler erstmal wieder dazu? Und da habe ich mir jetzt auch etwas überlegt. Es wird ein schwarzes Plakat geben, wo einfach nur Horse Community draufsteht als Graffiti und sonst nichts. Und das lasse ich im Raum stehen, dass man zumindest sich schon mal drüber unterhält und sagt, was ist das denn? Und dann wird es, da wir ja im digitalen Alter sind, einen QR-Code geben, wo hoffentlich ein Video hinterlegt ist von den drei Künstlern, die dann etwas anbieten und die nur sagen, wer bin ich, was mache ich, was darfst du bei mir erleben? Und ich möchte es darüber machen, dass die Schüler, weil sie einfach alles mit ihrem Handy tun, auf ihren Kanälen weiterleiten. Dann wird irgendwann das Datum da stehen für die Anmeldung und da stehe ich dann mit meinem Tisch und dann dürfen die gerne alle zu mir kommen und alle Fragen loswerden, um sich anzumelden. Und dann wird es eine Workshop-Woche als erstes geben, wo Hip-Hop-Tanz angeboten wird, wo Graffiti angeboten wird und Rap angeboten wird. Und dann habe ich hoffentlich die Schüler heiß gemacht fürs neue Schuljahr, ja, an den Projekten zu starten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, Sichtbarkeit zu machen, auch nachher die Erfahrung teilen zu können. Das ist zumindest das, was ich bei den Projekten erlebt habe. Wenn die Schüler ihr Erlebtes nachher zeigen können, ist man so unglaublich stolz, was man geleistet hat. Und ich finde, die Gesellschaft ist so schnell und man hat so wenig Zeit für stolz sein und für glücklich sein über das, was man geschaffen hat. Und das fällt mir ja selbst auch auf. Hey, ich habe jetzt gesagt bekommen, du darfst das jetzt machen, du darfst jetzt endlich Kulturbeauftragter sein und sich mal hinzusetzen, zu sagen, ich darf jetzt ausprobieren, ich darf jetzt machen. Ich muss zwar mich immer irgendwie nochmal mit der didaktischen Leitung absprechen, ob das geht, ob das in den Schulalltag passt. Man muss natürlich auch gucken, dass man den Raum überhaupt dafür kriegt. Aber glücklich darüber zu sein, dass man die Chance erhält, das muss man sich, glaube ich, einfach immer öfters bewusst machen. Und das möchte ich auch gern weitergeben.
Das heißt, habe ich richtig verstanden, du erhältst dann eine Funktionsstelle, zumindest wenn alles glatt läuft, und bist dann in dieser Funktion neben deinem üblichen Lehrgeschäft als Erdkunde- und Sportlehrer dann tätig, bist dann dafür zuständig, Projekte an Land zu ziehen. Du hast beschrieben, dass du Anträge jetzt auch schon gestellt hast, damit Erfahrungen sammelst. Aktuell haben wir ja eine noch glückliche Situation im Land, dass sehr, sehr viel oder noch Gelder da sind, obwohl nach Corona sei hier genannt, oder auch andere Punkte. Aber es wird ja sicherlich auch wieder andere Zeiten geben. Das wird also eine Aufgabe vermutlich sein. Dann auch Werbung, Lust auf kulturelle Bildung bei den Schülern machen. Wie stellst du dir noch diese künftige Rolle vor?
Ja, tatsächlich haben wir bei uns in der Gesamtschule noch Darstellen und Gestalten als Wahlpflichtfach. Das war auch eine Verpflichtung, die die Schulleitung gesagt hat, wenn ich den Kulturbeauftragter mache, dann muss ich einen Kurs geben als Darstellen und Gestalten. Das werde ich mich nächstes Jahr auch das erste Mal ausprobieren. Und in meinen Überlegungen, da sehe ich ganz oft verschiedenste Künstler mal einladen kann aus verschiedensten Bereichen, die da einfach mit den Kindern in kleinen Workshops was ausprobieren können, zeigen können und ich davon lernen kann, um diesen, ja, das Darstellen und Gestalten, was ja eigentlich kulturelle Bildung komplett sein kann, wo man in allen Richtungen sich ausprobieren kann und auch die Schüler sich austoben können. Und als zweites gibt es bei uns in der 9 und 10 Ergänzungsstunden. Und da werde ich auch eine in der 9 jetzt anfänglich eine Ergänzungsstunde geben, worum es geht, Zukunftswerkstatt. Schüler sollen kleine Projekte, Ideen verwirklichen. Mir ist wichtig, ich kann tolle Ideen haben und sagen, das passiert jetzt in der Schule, aber das ist gar nicht das, was die Schüler wollen. Und deswegen würde ich gerne etwas aufbauen, was nachher irgendwie sich vernetzt und zusammenkommt, was aber von den Schülern gewollt ist und womit sich die Schüler identifizieren. Weil das ist ja auch ihr Ding und ihr Raum und den kann ich ihnen nicht vorgeben.
Ich wollte noch dazu direkt sagen, was ich so extrem toll auch finde, so an der Art, wie du das angehst, ist diese Idee von vornherein, dass du kollaborieren willst. Also, weil ich glaube, manchmal fühlen sich dann auch Lehrende überfordert, weil sie denken, oh, jetzt soll ich noch irgendwie was Ästhetisches machen oder irgendwie künstlerisch, das kann ich ja gar nicht. Oder da mache ich mal eine Fortbildung und natürlich kann ich nicht, wenn ich vielleicht dann einen Theaterworkshop mal gemacht habe, kann ich nicht unbedingt das große Theaterprojekt umsetzen. Worum es aber geht, und das ist ja dann auch wieder so ein Ziel des Zertifikats, ist eher zu vermitteln, was da alles Wertvolles und Tolles drinsteckt. Und dann kann ich mir auch die Profis einladen dazu, die das dann mit den Schülerinnen und Schülern vielleicht besser umsetzen als ich in manchen Bereichen. Da von vornherein ja, in Kollaboration zu denken, finde ich so, so wichtig. Und was du auch vorhin im Vorgespräch schon meintest, dass ich dann auch als Lehrende die Chance habe zu erkennen, ah, das ist gar nicht nur Mehrarbeit für mich, sondern jetzt kann ich hier auch genießen. Ich kann mich da mit reinbegeben in diesen Prozess, muss vielleicht da jetzt gar nicht mehr selber noch wieder was machen, sondern ich habe hier quasi die Rahmenbedingungen kreiert und jetzt läuft da was so.
Genau, ne, also das ist dann der nächste Punkt, der auf meiner Agenda ist. Ich kann nicht alleine das alles stemmen und es soll sich ja auch etwas entwickeln, aber wir Lehrer, jeder hat ein eigenes Hobby, jeder hat etwas, wo er eine Begeisterung hat und der Alltag ist echt schwer, wenn man immer nur seine Fächer hat und immer nur dafür sorgen muss, dass der Unterrichtsstoff irgendwie durchkommt und dass die Schüler den auch verstehen. Und das ist sehr müßig. Aber die kulturelle Bildung bietet dir Möglichkeiten als Lehrer, mit den Schülern zu arbeiten, selbst glücklich zu sein, selbst was davon weiterzugeben, was ich gerne mache. Und da gilt es natürlich auch, meine Lehrer noch mehr kennenzulernen, gar nicht in ihren Fächern, sondern in denen, was sie zu Hause gerne machen oder was sie vielleicht auch schon immer mal ausprobieren wollten, weil es gibt ja Menschen, die sind da Experten und die können wir dazuhören, wir können damit zusammenarbeiten. Das ist erst dann, wenn ich das schaffe, dass Lehrer merken, es ist kein Mehraufwand, sondern ich komme dahin, bin völlig kaputt vom Tag, mache die 2 Stunden der AG, die Kinder sind glücklich, ich agiere mit denen und ich gehe nach den 2 Stunden raus und bin erholt. Und das schafft kein anderer Bereich. Und das vermitteln zu können, dem Lehrer zu zeigen, wenn ich das zwischendurch in meinem Alltag habe, wird der Alltag auch wieder einfacher. Und ich habe auch Teile, wo ich mich einfach drauf freue, weil das nicht mit einem strengen Regel über mir drüber ist, sondern ich darf einfach auch mal laufen lassen und persönliche Beziehungen aufbauen mit den Schülern.
Klingt auf jeden Fall nach einer Schule in Gelsenkirchen, die dich so unterstützt, auch als Schulleitung, dass du auch diesen Freiraum erhältst. Sonst, glaube ich, würdest du das hier gar nicht so formulieren. Das finde ich ganz, ganz toll. Und das Team scheint da auch eine ganz wichtige Rolle bei dir zu spielen. Ja, also sehr viel Energie, was zumindest hier bei mir schon rüberkommt. Hättest du das dir träumen lassen oder wenn du sowas hörst hier, was daraus werden kann, das ist das wahrscheinlich das, was du dir wünschst, dass das passiert? Oder hast du andere, oder welche Bilder hast du im Kopf, wenn du ein Seminar betrittst und da loslegst, sag ich mal?
Nee, genau. Also im Grunde geht es schon um diese Bereicherung und Weiterentwicklung auf den 2 Ebenen. Einerseits individuell in meiner pädagogischen Praxis direkt und dann auch auf einer strukturellen Ebene. Und gleichzeitig denke ich natürlich auch immer schon mit Heidewitzka, die Strukturen sind so rigide auch an mancher Stelle. Also ich wünsche mir einfach, dass wenn wir uns in 5 Jahren nochmal sprechen, dieser Enthusiasmus bei dir immer noch da ist und die Strukturen das nicht wieder so eingedampft haben und verunmöglicht haben. Weil an mancher Stelle sind dann eben auch Schulen, aber auch Uni, also wir haben es hier mit dem Zertifikat ähnlich erlebt. Kulturelle Bildung ist ja so ein Querschnittsthema, was man überall und nirgendwo andocken kann. Ja, an mancher Stelle muss man da echt dicke Bretter bohren, um irgendwie zu kommunizieren, was da eigentlich Tolles drinsteckt. Und unter Umständen, wenn es eben nicht gelingt, nachhaltige Strukturen dafür zu schaffen, sondern es dann immer wieder an Individuen hängen bleibt, so sehe ich es auch gerade bei der Schule, mit der wir kooperieren, das ist im Grunde eine Lehrerin, die das macht. Und wenn die wegfällt, dann gibt es da nicht die Vertretung, die automatisch greift oder ähnliches. Das heißt, es muss an irgendeinem Punkt von dieser individuellen Ebene wirklich auf die strukturelle wechseln, damit sich langfristig was passiert und die Leute, die mit Begeisterung rankommen, ja, nicht ausbrennen wirklich.
Da sehe ich aber auch 2 ganz wichtige Punkte. Gerade die Menschen, die da mit Begeisterung dabei sind, habe ich auch häufig in unterschiedlichsten Bereichen erlebt, die wollen auch gar nicht so gerne viel abgeben. Die wollen natürlich auch gerne das Heft in der Hand haben, damit sie das nach ihrem Gusto machen kann. Weil wir wissen ja selbst, umso mehr Leute da sind, umso mehr muss ich diskutieren, umso mehr muss ich mich durchsetzen, was auch anstrengend sein kann. Das heißt, wir müssen natürlich auch schauen, wenn wir sowas in Schule machen, wenn wir sowas institutionalisieren wollen, muss ich offen sein. Ich muss alles offen haben. Ich muss den Leuten sagen können, wie etwas passiert. Ich muss die Leute einladen, mich zu unterstützen, muss die Leute einladen, mir zu helfen, muss denen auch mal zeigen zu können, wie geht etwas. Und letztendlich ist das auch so ein bisschen das Bild von mir für kulturelle Bildung, weil es geht ja um Zusammenarbeit mit Künstlern, mit Museen, mit Möglichkeiten, etwas anders zu machen, als es vielleicht vorher war. Und wir alle geben etwas. Also so anders kann ich keine Strukturen schaffen, außer in kompletter Transparenz zu arbeiten, weil ich kann auch ausfallen. Bin ich ausgebrannt und brauche ein Sabbatjahr, muss ein Jahr weg und trotzdem muss es funktionieren. Ich glaube, so etwas von Anfang an mitzudenken, ist also so wichtig, weil sonst bricht es dir weg. Und das erlebt man immer in Schulen. Es gibt tolle Menschen und wenn die weggehen, ach ja, jetzt müssen wir ja gucken, wie kriegen wir das denn jetzt wieder hin? Und wie kriegen wir das umgemodelt? Und das denkt man viel zu spät vor.
Ja, und dann häufig bleibt es bei den Einzelerlebnissen. Wenn Kinder Glück haben, so erleben sie Lernen mit und durch kulturelle Bildung kontinuierlich in ihrer Biografie. Wenn sie Glück haben, wohlgemerkt. Kulturelle Bildung bleibt dann kein sporadisches Erlebnis für Heranwachsende, sondern sie begreifen sich und ihre Lernwelt zusammenhängend in Form einer Bildungskette, wenn genau das, wie du gerade gesagt hast, in Strukturen gedacht ist. Strukturen innerhalb der Jahrgänge, der Klassen, der Stufen. Was ist vorher geschehen? Was ist nachher geschehen? Wie viel Einfluss hat man darauf? Fragen über Fragen, die man jetzt hier sicherlich nicht ganz beantworten kann. Aber davon ausgehend heißt auf jeden Fall, es gibt eine ganze Menge noch zu tun. Nochmal ganz kurz zurück, Constanze, mit welchen Vorerfahrungen kommen denn die Studierenden zu dir in die Lehre? Welche Erfahrungen haben sie? Und dann nochmal der Schwenk zu Dennis. Ja, mit welchen Vorerfahrungen kommen die Kinder in die Schule? Wie viel Überzeugungsarbeit müsst ihr noch leisten?
Es ist ja auch immer die Frage, benutzt jetzt jemand diesen Begriff kulturelle Bildung für das, was er oder sie vielleicht schon erlebt hat. Aber im Schnitt würde ich sagen, sind die Vorerfahrungen relativ gering. Das ist natürlich Teil des Seminars, dass wir darüber sprechen. Ne? Wann hast du sowas mal selber erlebt? Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie wenig Beispiele aus der eigenen Schullaufbahn kommen, sondern es ist dann eher eben aus dem Freizeitbereich, wo Leute musizieren oder tanzen oder schon mal am Theaterprojekt teilgenommen haben. Und dann haben wir natürlich das Uni-Phänomen, dass immer Leute im Kurs sitzen, die CP brauchen und die Uhrzeit war in Ordnung. Da gibt es natürlich dann die Chance, auch jemanden mit zu überzeugen. Und besonders spannend wird es halt immer dann, wenn wirklich interdisziplinär die Leute zusammengesetzt sind, weil dann passiert im Austausch da noch sehr viel mehr. Aber ich würde sagen, gerade die wirklich auf Lehramt studieren, sind manchmal schon sehr eingefahren auf eine Art von Lernen, wo es eben ein richtig und falsch gibt und wo die Methode X auf jeden Fall das Ergebnis Y erzielen soll. Und das wieder so ein bisschen aufzubrechen und herauszukitzeln, ist dann das, was hoffentlich das Seminar auch bieten kann.
Und welche Vorerfahrungen erlebst du bei deinen Schülern, die zu dir neu in die Klasse kommen, Dennis?
Also ich könnte jetzt ja sagen, eigentlich haben die ja gar keine Erfahrung. Kulturelle Bildung, das Wort kennen sie nicht. Aber wenn wir mal richtig überlegen, haben die massig an Erfahrung. Und zwar, die haben Erfahrungen in ihrem Alltag zwischeneinander, wo sie eigentlich all diese Dinge tun, die wir schaffen wollen, als kleine Kinder im Kindergarten, ob es mit einem Clown ist oder in der Zirkus-AG. Das ist ja total breit gefächert, nur die wissen es gar nicht. Und ich glaube, im Laufe ihrer Schullaufbahn zu merken, dass das etwas ist, was mich persönlich hilft, was mich stärkt, wo ich mich weiterentwickeln kann, nur denen aufzuzeigen, du machst das schon. Und das ist okay, dass das dir Spaß macht. Das ist okay, dass du das machst und es nicht etwas sofort herauskommt. Ich habe jetzt da keine Note oder keinen Abschluss, sondern was viel wichtiger ist, nämlich meine Persönlichkeit gestärkt, meine Schwächen abgeschwächt und komme als andere Person raus. Und das bewusst zu machen, wenn man nach der 10 sagen kann in die Oberstufe, hey, ich habe da ganz tolle Erfahrungen gemacht und diese Erfahrungen in meinem Leben, die will ich immer mal wieder machen. Ich glaube, mehr kann man nicht erreichen.
Viele Schlagworte zur Bildung der Zukunft kursieren aktuell. Ich denke da nur an Digitalität, BNE, Aufholen von Lernlücken, alles so große Buzzwords. Aber was beschäftigt euch denn am meisten oder vielmehr, was liegt euch am meisten am Herzen?
Also für mich ist das Schlagwort eigentlich Vernetzung. Das vorhin schon mal anklingen lassen, alleine kann man nichts bewirken, man braucht einfach Hilfe. Und mir geht es darum, den Lehrern Möglichkeiten zu geben, außerhalb ihrer normalen Fächer etwas zu tun und wo sie glücklich drin sind und dass man als Gemeinschaft arbeitet in der Schule, dass wir eine Identität immer weiterentwickeln und selbst entwickeln, wo jeder Teil ist. Und ich glaube, Vernetzung muss sein, damit es strukturell vertieft werden kann.
Ich würde mich dem auf jeden Fall anschließen. Für mich wäre das Schlagwort, glaube ich, Kollaboration. Und dann eben wirklich so gedacht, nicht nur im Bereich kultureller Bildung, wo man dann mit außerschulischen Playern kollaboriert, sondern ganz wichtig auch innerschulisch. Also ich finde diese Fächerdichotomie, die heute immer noch so oft aufgemacht wird, auch leider durch Fördertöpfe, wo es dann immer heißt, man muss sich entscheiden. Entweder die naturwissenschaftlichen Fächer oder die kulturelle Bildung, womit so ein Bild erzeugt wird, als ob das total gegensätzliche Dinge wären, die gar nicht miteinander vereinbar sind, finde ich total schade. Und ich glaube, da geht ganz viel Potenzial verloren von dem, was Bildung eigentlich sein sollte. Ne? Und ich glaube, dass sich das auch nach unten durchkommuniziert auf junge Menschen, die dann denken, ach so, ich darf nur mich für eins interessieren. Oder die das dann so internalisieren, dass man denkt, ja, ich kann ja nur das eine. Ne? Also die einen behaupten ja immer, nee, Mathe kann ich überhaupt nicht und dieses Naturwissenschaftliche liegt mir gar nicht. Und die anderen sagen, nee, Tanzen oder kreativ bin ich überhaupt nicht. Und dass aber eigentlich Kreativität was ist, was total fächerübergreifend wirksam wird oder auch einfach die Begeisterung für eine Sache, die ich dann von verschiedenen Perspektiven mir angucke, ja, das ist für mich eigentlich Teil von grundsätzlicher Bildung. Deswegen wünsche ich mir da viel mehr Interdisziplinarität und Transdisziplinarität und Kollaboration zwischen allen, die irgendwie für Bildung brennen.
Das nehme ich nochmal direkt mit auf die Agenda. Vielleicht kann ich das ja zukünftig auch bei uns schaffen, wenn die MINT mit der kulturellen Bildung zusammen etwas präsentiert, ja gegenseitig zeigt, wie man Feuer entfachen kann.
Im wahrsten Sinne auf der Bühne, da braucht man ja die Leute, die ein sicheres Feuer abfackeln können.
Genau.
Oder die Pyrotechnik bei der Tanzaufführung.
Was können wir noch für die Bildung der Zukunft, für die kulturelle Bildung in Schule der Zukunft erreichen? Ich möchte mit euch jetzt ein kleines Experiment zum Abschluss unseres Gesprächs wagen. Und da ihr beide aus der Sportdidaktik kommt, habe ich mir überlegt, dass ihr euch gegenseitig bitte in eine Pose begebt und der jeweils andere bitte einmal guckt, wie deutet er diese Bewegung? Was bedeutet das für ihn hinsichtlich der Perspektiven von kultureller Bildung der Zukunft in Schule?
Werden wir uns das überlegen, was wir für Posen haben? Weil ich möchte gerne das, was ich im Kopf habe, nicht auf diese Pose visionieren. Eine Sache beim Zertifikat würde ich mir wünschen, das braucht man noch. Ich bin jetzt dahin, dass ich das erste Mal einen Antrag stellen muss und irgendwie mir Fördergelder suchen muss und gleichzeitig gucken muss, passt das denn überhaupt zur Schule? Ich habe ganz viel erfahren, ganz viel gemacht, aber ich glaube, wenn man den Schritt zukünftig nochmal geht, wie stelle ich einen Antrag und dann das auch ausprobiert an Schulen, weil ich glaube, wenn wir Studierende kriegen, die in so einem Zertifikat arbeiten, die sich dann an Schulen ausprobieren können mit Schülern, wenn wir den Schritt nochmal gehen, dann komme ich als Lehrer nachher hin. Im Referendariat wird immer von einem gefordert, ja, du musst an Schule irgendwie mal was machen, was so nicht Alltag ist. Ich kann mich sofort ausprobieren. Ich habe mal einen Antrag gestellt, ich weiß, wie es geht und wir kriegen kleine kulturelle Projekte dran. Das würde ich dir gerne noch mitgeben. Vielleicht könnt ihr das zukünftig nochmal einbauen.
Sehr gerne, finde ich eine Spitzenidee.
Also eine Vision für die Lehre an Universitäten, wunderbar. Ich glaube, das wird auch dringend gebraucht. So meine Einschätzung als Sidekick nebenbei.
Okay, gehen wir in die Pose?
Ja. Der kann länger halten.
Ja, das haben wir jetzt. Beide haben sich einbeinig hingestellt. Das ist jetzt natürlich sehr herausfordernd. Okay, fang mal an.
Ja, du stehst auf einem Bein, deine Hände an deinem Gesicht und guckst begeistert in die Zukunft, was denn alles hinter dem Vorhang hängt. Und bist schon mitten auf dem Sprung da rein. Und das zeigt mir einfach, was kulturelle Bildung kann. Sie kann dir eine Welt zeigen, die du gar nicht siehst, in der du dich selbst entdecken kannst und wo du dich wohlfühlen kannst, weil mit diesem Lächeln scheint es dahinter nur Gutes zu geben.
Genau das hatte ich im Gefühl. Muss ich fairerweise weiterhin so stehen bleiben, ne?
Nein, du darfst dich gerne normal hinstellen.
Okay, auch du stehst auf einem Bein, hast ein Bein so hochgeklappt zu deinem Knie, so ein bisschen, wer es kennt aus dem Yoga, Richtung Baumposition. Die Arme so rechts und links von dir gestreckt ein wenig. Und auch da sehe ich ganz viel, also wie viel Balance und innere Ruhe oder auch Nicht-Balance und ins Wanken kommen. Jetzt wird hier gerade noch Bewegung reingebracht. Kulturelle Bildung mit vermitteln kann. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das mit der Frage nochmal, was diese Bildungskette angeht und wie es so ein Leben lang einen beeinflussen kann, wäre für mich, dass es tatsächlich was ist, dass wenn ich es einmal mitkriege und ich dranbleibe, kann mir das ganz viel Standfestigkeit für alle Lebenssituationen, also weit über Schule hinaus, für alle weiteren Umbrüche, die da kommen und die Zukunft sowieso bereithält, mit auf den Weg geben. Das sehe ich bei dir.
Ja. Wunderbar, auch hier einmal Applaus. Die Posen waren nicht abgesprochen, nochmal als Hinweis, und beide standen auf einem Bein. Vielen Dank, hat Spaß gemacht mit euch.
Danke dir.
Danke euch.
Kreativpotenziale